die fehlende Aufarbeitung ebnete den Weg für die Instrumentalisierung der Ereignisse rund um Bleiburg. Der Mythos rund um den Bleiburg-Komplex wurde von der politischen Rechten als Antithese zu jugoslawischen Erinnerungserzählungen inszeniert. Hier kulminierten durch verkürzte historische Darstellungen viele Opfernarrative der kroatischen Rechten. Diese Narrative relativierten und rechtfertigten die Verbrechen des NDH.
Diese Folge von Geschichte Europas ist Teil meiner Kooperation mit dem Organisationsteam der studentischen Tagung Was bleibt? Erinnerung in Ost- und Südosteuropa aus dem Wintersemester 2023/24 an der Universität Mainz. Mit Matthias Schreckeis schauen wir nach Kroatien. Dort kam es beim Kriegsende 1945 zur Flucht unter anderem von Angehörigen der faschistischen Ustascha, die teilweise auch Opfer von Deportationen und Hinrichtungen wurden. In Erinnerung an diese Ereignisse entwickelten sich Gedenkveranstaltungen, die sich in einer Mischung aus katholischem Ritus und ultranationalistischen Erzählungen darstellten. Diese beim österreichischen Grenzort Bleiburg-Bliberg stattfindenden Treffen wurden stark von rechtsextremen Akteuren geprägt und daher seit 2022 in Österreich verboten. Dies und viel mehr wird Matthias Schreckeis in dieser Aufnahme aus dem November 2024 detailliert erklären. An dieser Stelle möchte ich noch den Podcast Balla Balla Balkan empfehlen, denn auch dort ist Bleiburg immer wieder Thema. In den Shownotes meines Podcasts findet ihr inhaltlich verknüpfte Folgen und Hinweise, wie ihr mir Feedback und Kommentare zukommen lassen könnt. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, könnt ihr auch eine monatliche Überweisung bei Steady einrichten oder eine einmalige Spende auf PayPal senden. Das hat zum Beispiel erst gestern mal wieder Nina gemacht, zum dritten Mal in diesem Jahr übrigens. Vielen Dank, Nina. Und das hilft mir enorm dabei, genau wie mit dieser Folge, gelegentlich auch mehrere Eigenproduktionen in einer Woche zu veröffentlichen und mit spannenden Projekten wie der studentischen Tagung Was bleibt zu kooperieren. Matthias stellt sich als neuer Gast zunächst vor und schildert, wie er zu seinem Thema kam. Und ich wünsche euch wie immer viele neue Erkenntnisse beim Anhören unseres Gesprächs.
Mein Name ist Matthias Schreckeis. Ich studiere in Wien Geschichte, habe in Graz Geschichte und Slawistik studiert und arbeite für den Salzburger Gedenkverein Alpine Peace Crossing, bei dem wir uns insbesondere mit jüdischer Flucht nach dem Zweiten Weltkrieg beschäftigen. Das Thema Bleiburg beschäftigt mich schon länger. Ich habe nach der Schule ein Jahr in Zagreb verbracht, in Kroatien, dort Kroatisch gelernt, dann eben auch Slawistik studiert und habe mich intensiv mit kroatischer Gedenkkultur auseinandergesetzt. Der Output meiner Beschäftigung war dann meine Bachelorarbeit, die ich dann auch auf der Tagung Was bleibt vorstellen durfte. Auch nach wie vor beschäftigt mich das Thema. Ich überlege, meine Masterarbeit dazu zu schreiben und mich insbesondere mit dem Wirken der katholischen Kirche im faschistischen Kroatien, aber auch nach dem Krieg in Österreich zu beschäftigen.
Bevor wir gleich bei Bleiburg als Gedenkort ankommen, müssen wir erstmal in die Ereignisgeschichte kommen. Und du hast es schon erwähnt, das faschistische Kroatien als Produkt des Zweiten Weltkriegs. Wie kommen wir dort historisch an?
Ich würde da vielleicht sogar ein bisschen früher noch ansetzen, also nach dem Ersten Weltkrieg. 1918, mit dem Ende des Ersten Weltkrieges und dem Ende der Habsburger Monarchie, entsteht das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen, also der SHS-Staat. Dieser Staat war eine konstitutionelle Monarchie. Der Staat war geprägt von großen politischen Konfliktlinien, die sich vor allem anhand ethnischer Linien zündet haben. Die serbischen, also inklusive der montenegrinischen Vertreter, stellten die größte und stärkste Gruppe in der Volksversammlung des SHS-Staates dar. Deswegen war der Vorwurf recht häufig, dass dieser Staat im Endeffekt eigentlich ein Großserbien war. Das war besonders für die kroatischen Vertreter, für den kroatischen Landesteil großes Problem. Der Konflikt hat sich immer weiter zugespitzt, bis es dann im Juli 1928 Stepan Radic und drei andere Abgeordnete der kroatischen Bauernpartei, Stepan Radic galt als deren wichtigster Führer, als deren wichtigsten Sprecher, angeschossen wurde von einem montenegrinischen Abgeordneten mitten im Belgrader Parlament. Das zeigt schon das Klima, in dem sich dieser Staat befunden hat. Nach der Ermordung von Stepan Radic, 28, wurde dann ungefähr ein Jahr später vom König des SAS-Staates, Alexander I., eine sogenannte Königsdiktatur errichtet. Das bedeutete auch, dass das Verbot jeglicher politischen Opposition, insbesondere solcher, die sich eben ethnisch konstituierte, als Parteien vor allem. Das hatte auch große Auswirkungen auf die kroatischen politischen Parteien, logischerweise. Neben der Bauernpartei war das auch noch die Partei des Rechts, die Stranka Pravda. Teil der Partei des Rechts war auch Ante Pavelic als Vertreter des rechten Flügels. Die Partei des Rechts war grundsätzlich deutlich weiter rechts eingestellt als die Bauernpartei. Sie hatte eine klar antiserbische Haltung, betonte den kroatischen Charakter ihrer Partei und forderte mehr Rechte für die KroatInnen im SAS-Staat. Pavelic und der rechte Flügel gingen sogar so weit, dass sie behaupteten, dass die Kroaten, unter Anführungszeichen, nicht slawisch seien. Das wurde auch von Ante Starčević, dem großen Sprecher und Gründer der Partei, abgelehnt, dieses Wort, da es ja anscheinend von Sklave käme, was etymologisch auch nicht stimmt. Sie behaupteten, die Kroaten wären gotisch oder arischer Abstammung. Auch waren sie stark religiös geprägt, weil ja gerade im südöstlichen Europa die ethnischen Linien vor allem anhand von Religionen und Konfessionen verhandelt werden. Sie betonten den katholischen Charakter. 1929, mit der Errichtung der Königsdiktatur von Alexander I., dem Verbot von politischer Opposition, gingen Ante Pavelic und viele andere Vertreter der Partei des Rechts ins Exil. Sie landeten im faschistischen Italien, wo sie zunächst Zuflucht genossen. 1930 dann kam es zur Gründung der Ustascher Partei in Italien. Das Datum 1930 ist auch wichtig, da vor allem später behauptet wurde, dass die eigentliche Gründung erst später stattgefunden hätte, nämlich 1932, mit einem der ersten Angriffe von Ustaschas auf eine Polizeistation im SAS-Staat. Die Ustascha durften in Italien arbeiten und wirken, bauten sich auf, trainierten auch paramilitärische Organisationen und wie eben auch schon der Anschlag 1932 zeigt, beteiligten sich an terroristischen Angriffen auf das Königreich Jugoslawien. Das gipfelt dann in der Ermordung von eben diesem König Alexander I. in Marseille 1934, gemeinsam mit einer makedonischen rechtsextremen Gruppierung. Infolge dieses Anschlages nimmt die Unterstützung durch Italien stark ab und wird dann gänzlich eingestellt. Die Ustascher erhielten auch keine Unterstützung durch die NSDAP von Nazi-Deutschland. Beide Distanzierungsbestrebungen hatten den Hintergrund, dass beide Regime zu guten Beziehungen, guten diplomatischen Beziehungen zum Königreich Jugoslawien, wie der Staat ja jetzt hieß, bemüht waren. Die Geschichte geht weiter mit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges. Für das südöstliche Europa und das Königreich Jugoslawien beginnt der Zweite Weltkrieg im April 1941. Am 17. April kapituliert das Königreich Jugoslawien und wird in verschiedene Teile aufgeteilt. Ein Teil, vor allem Küstengebiete, kommen an das faschistische Italien, ein Teil wird an Ungarn angeschlossen, ein Teil an Rumänien und Bulgarien. Binnenkroatien, ein Teil Dalmatiens, Teile Bosnien-Herzegowinas und kleine Teile Serbiens werden zu einem neuen Staat zusammengefügt, zum sogenannten unabhängigen Staat Kroatien. Nezavisna Država Hrvatska, kurz NDH. Dieser NDH-Staat wird den Ustascha anvertraut. Sie werden an die Spitze gesetzt. Sie waren allerdings auch gar nicht die erste Wahl. Die erste Wahl wäre eigentlich Vlatko Maček gewesen, der dieses Amt aber abgelehnt hatte. Vlatko Maček war bereits vor dem Krieg einflussreicher und populärer Politiker in Kroatien. Der NDH nennt sich zwar unabhängiger Staat Kroatien, war aber sicher nicht unabhängig, sondern ein Satellitenregime des Nationalsozialismus und des faschistischen Italiens. Die Ustascha waren ähnlich organisiert wie die faschistischen Bewegungen in Deutschland und Italien. Sie inkludierten verschiedene bewaffnete und nicht bewaffnete Verbände. Sie folgten dem Führerprinzip, ihr Staat kannte keine Gewaltenteilung. Ihr Logo war ein verschnörkeltes U auf einem Schachbrettmuster. Das Schachbrettmuster hat auch eine wichtige Bedeutung für Kroatien schon lange. Entscheidend ist, und das wird uns, diese Information wird uns auch noch den ganzen Podcast begleiten, beginnt das Logo der Ustascha mit einem weißen Kästchen oben links, anstatt mit einem roten, wie es zum Beispiel heute auch im Wappen der modernen Republik Kroatien der Fall ist. Der NDH-Staat zeichnete sich aus durch ein eigenes Konzentrations- und Todeslagersystem, das an den Deutschen orientiert war, aber völlig unabhängig von diesem funktionierte. Das größte dieser Lager war das Konzentrationslager Jasenovac, in dem bis zu 80.000 Menschen ermordet wurden. Die größte Opfergruppe der Ustascha waren Serbinnen und Serben, gefolgt von jüdischen Menschen, Romnia und Rom, sowie politischen Gegnerinnen. Insgesamt wird mit ungefähr 500.000 Todesopfer allein durch die Ustascha gerechnet. Die Ustascha Ideologie wird in der Forschung, also insbesondere von der Politikwissenschaftlerin Liljana Radonitsch, aber auch vom Historiker Holmes und Hausen, als eine Synthese aus nationalsozialistischem und faschistischem Gedankengut auf der einen und spezifischen Inhalten, die für den kroatischen politischen und historischen Kontext entscheidend sind, beschrieben. Viele Aspekte der nationalsozialistischen Ideologie wurden direkt übernommen und eigentlich fast eins zu eins übersetzt. Also viele Begriffe zum Beispiel aus der sogenannten Rassentheorie. Der Antisemitismus spielt in den ersten Jahren der Bewegung eine geringere Rolle. Erst mit der Annäherung an Deutschland im Laufe der 1930er Jahre oder der Orientierung an Deutschland in den 1930er Jahren wurde er bedeutsamer. Also wesentliche Elemente sind eine Serbenfeindschaft, Antisemitismus, Antikommunismus, eine Blut- und Bodenideologie und andere faschistische Ideologeme wie Antiliberalismus, Antikapitalismus, Gewalt und Männlichkeitsideologie. Der NDH war auch besonders, weil es sich nicht auf eine derart große Massenbasis wie beispielsweise der Nationalsozialismus stützen konnte. Auch in Kroatien gab es viel Widerstand. Der NDH, der ustascha Staat, existierte eigentlich nur 4 Jahre. Der massive Widerstand der jugoslawischen Partisanenbewegung stellte das Regime vor große Schwierigkeiten. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges, Frühjahr 1945, begannen schon die Ustascha und ihre deutschen Verbündeten sich langsam Richtung Westen zu begeben, langsam das Gebiet aufzugeben und die Flucht zu organisieren. Im Mai werden diese Fluchtbemühungen dann zu Massenfluchtbewegungen. Sie fliehen nach Westen, um sich den Briten zu ergeben. Sie fürchten die Rache der Partisaninnen. Auch in den letzten Kriegstagen werden, auch wie überall sonst in den Gebieten, die noch von den Nationalsozialistinnen besetzt sind, noch viele Kriegsverbrechen begangen, auch von den Ustascha. Gefangene Partisaninnen werden erschossen und auch Massaker an Zivilistinnen verübt. Im Mai 1945 gelangen dann etwa 30.000 Menschen ins österreichische Kärnten Koroška nach Bleiburg-Pliberg. Dieser Zug ist nur einer von vielen. In vielen Orten Kärntens kommen Züge, Gruppen von Fliehenden an und versuchen sich dort zu ergeben. Die Zahl 30.000 ist stark umstritten. Es ist sehr schwierig, klare Zahlen zu gewinnen dafür. Diese 30.000 bestehen vor allem aus Ustaschas, aus Kampfverbänden, des NDH-Staates, aber auch aus slowenischen und serbischen Kollaborateuren und auch Zivilistinnen, vor allem Familienangehörige oder auch zivile Beamtinnen. Es kommt auch noch zu letzten Kampfhandlungen, zu Rückzugsgefechten mit den sie verfolgenden Partisanen. Der Zug von etwa 30.000, angeführt von Tomislav Roll, vergibt sich den sie verfolgenden Partisaninnen, da die Briten ihnen die Kapitulation verweigern. In Folge werden sie zurück auf das entstehende jugoslawische Staatsgebiet geführt. In Slowenien oder auch in Kroatien kommt es zu Massenerschießungen. Ohne Gerichtsverfahren meist, nur einigen Offizieren wird ein tatsächlicher militärgerichtlicher Prozess gemacht. Die Menschen, die nicht liquidiert wurden, müssen weit ins Landesinnere in verschiedene Lager ziehen. Diese Wege müssen zu Fuß zurückgelegt werden. Auch auf diesen Märschen starben auch noch viele Menschen an den Strapazen oder durch Tötungen von Partisanen. Zivilistinnen und Frauen werden allerdings meist nach einigen Tagen bereits entlassen. Betroffen sind vor allem Kollaborateure aus den verschiedenen Ländern. Aus diesen Geschehnissen 1945 entwickelt sich infolge der Mythos Bleiburg. Diese Ereignisse entwickelten sich zu einem wichtigen Bezugspunkt für Kroatien, für kroatische Gedenkkultur, für kroatische Rechte und aber auch europäische Rechte. Diese Ereignisse wurden verklärt und dekontextualisiert, ohne ihren historischen Kontext dargestellt. Deswegen spreche ich in Anlehnung an den Arbeitskreis Bleiburg-Plieberg auch vom sogenannten Mythos Bleiburg. Der Mythos Bleiburg ist also ein Komplex verschiedener Geschichtserzählungen. Diese Erzählungen wurden maßgeblich von der Usterscher Diaspora entwickelt und weiter rezipiert, bis sie dann Eingang in offizielle staatliche kroatische Geschichtserzählungen gefunden haben. Der Ort Bleiburg-Plieberg in Österreich ist kein Ort, wo Erschießungen stattgefunden haben. Diese Erschießungen und die vielfachen Todesfälle ereigneten sich vor allem in Slowenien und Nordkroatien.
Wie sah das denn mit dem Gedenken innerhalb von Kroatien nach dem Zweiten Weltkrieg aus? Weil wir befinden uns ja da im kommunistischen und auch nicht an die Sowjetunion angelehnten Jugoslawien.
Jugoslawien stand nach dem Zweiten Weltkrieg vor großen Problemen. Die kommunistische Führung, die siegreich aus dem Zweiten Weltkrieg und aber auch aus den inneren Partisanenkonflikten hervorgegangen war, musste quasi einen neuen Staat, eine neue nationale Identität entwickeln. Jugoslawien hatte keine geteilt positive Geschichtserzählung. Oder sagen wir, die einzelnen Staaten, die einzelnen Teilstaaten Jugoslawiens hatten keine geteilte positive Geschichtserzählung. Daran war ja auch schon das Königreich Jugoslawien und auch schon der SHS-Staat gescheitert. Jugoslawien war ein sprachlich, konfessionell, ethnisch, kulturell sehr heterogenes Land und hatte keine lange staatliche Kontinuität, außer eben die zwei Jugoslawien davor, die ja im Streit und blutig geendet hatten. Die kommunistische Führung entwickelte deswegen drei Säulen, auf denen ein neues nationales Gefühl aufbauen sollte. Das war einerseits sogenannte Volksbefreiungskampf. Das bedeutet die Erzählung, dass Jugoslawien sich selbstständig vom Faschismus befreit hatte. Das Gedenken, das Erinnern an die Partisaninnenbewegung, die ja tatsächlich eine sehr erfolgreiche war, die über alle sprachlichen, konfessionellen, ethnischen Grenzen hinweg sich gemeinsam auf das Ziel, Widerstand zu leisten, verschworen hatte. Das beinhaltete aber auch die Erzählung vom geteilten Leiden im Krieg und vergisst auch komplexe Fakten, zum Beispiel von Täterschaft. In dieser Erzählung waren alle Täter deutsch oder auch italienisch. Für Kollaborateure und den Umgang mit diesen war kein Platz. Auch nicht für eigene Verbrechen der kommunistischen Partisaninnen, wie sie ja auch Bleiburg bedeuten. Die zweite Säule war der sogenannte Selbstverwaltungssozialismus. Diese war dann nach dem Bruch mit Stalin, Sowjetunion 1947 entscheidend. Also die Erzählung von, wir machen einen besseren Kommunismus, wir machen einen besseren Sozialismus. Und die dritte Erzählung war die Bratstvo ihr Dienstvo, also die Erzählung von Brüderlichkeit und Einheit. Die Erzählung, dass man gemeinsam gegen die Nazis gekämpft hätte und gemeinsam in die Zukunft schaut. Verschiedene Brudervölker gemeinsam einen neuen Sozialismus aufbauen. Wie schon gesagt, war die Darstellung des Zweiten Weltkrieges eine manichäische, ohne Raum für Ambivalenzen. Widersprüche und Brüche wurden nicht dargestellt. Das war auch der Versuch, den Krieg quasi ethnisch zu neutralisieren. Die Konfliktlinien verliefen nicht zwischen Serbinnen und Kroatinnen, sondern zwischen Partisaninnen und Faschistinnen. Wobei dies der komplexen Realität des Zweiten Weltkrieges im südöstlichen Europa ja keineswegs entspricht. So waren ja zum Beispiel die Chetniks als serbische Ultramonarchisten davon nicht in ihrer Komplexität abgebildet beispielsweise. Auch das Ustascher Konzentrationslagersystem war ja kein deutsches, sondern ein von kroatischen Faschisten betriebenes. Diese Homogenisierung der Erzählung, diese Homogenisierung der Ereignisse, die fehlende Aufarbeitung, ebnete den Weg für die Instrumentalisierung der Ereignisse rund um Bleiburg. Der Mythos rund um den Bleiburg-Komplex wurde von der politischen Rechten als Antithese zu jugoslawischen Erinnerungserzählungen inszeniert. Hier kulminierten durch verkürzte historische Darstellungen viele Opfernarrative der kroatischen Rechten. Diese Narrative relativierten und rechtfertigten die Verbrechen des NDH. Da das kommunistische Jugoslawien auch ein autoritärer Staat war, vor allem gegen politische GegnerInnen, war das in Jugoslawien selbst nicht wirklich möglich oder nur eingeschränkt möglich. Diese Erzählungen für den Mythos Bleiburg entstanden vor allem in der Diaspora, vor allem in Österreich, Deutschland, USA, Australien, Argentinien, Spanien. In alle Länder, in denen es Ustascher Funktionären und Anhängern der Ustascher nach dem Zweiten Weltkrieg gelang, zu fliehen. Diese Wege ähnelten sehr stark denen, die auch die Nazis nahmen. Kroatische Geistliche, wie zum Beispiel Krunoslav Draganovic oder Vilim Cecilia, waren entscheidend, auch für die Fluchthilfe von Nazi-Verbrechern über den Vatikan dann nach Südamerika. Die gleichen Wege nutzten auch die Ustascher. Diese Netzwerke, die auch vielfach über die katholische Kirche funktionierten, waren dann entscheidend, wieder eine neue Ustascher Netzwerke aufzubauen.
Was ich daran ja interessant finde, ist, dass dann diese Gedenkveranstaltungen zu einem Ereignis in Kroatien in Österreich stattfinden. Wie wurde das denn in Österreich selber wahrgenommen?
In Österreich selber wurde das eigentlich sehr wenig wahrgenommen. Also von Beginn an gab es zwar Überwachung durch österreichische Behörden, dem österreichischen Geheimdiensten war das durchaus bewusst. Und sie waren peinlich darauf bedacht, das genau im Auge zu behalten, vor allem auch, weil sie um gute diplomatische Beziehungen zu Jugoslawien bemüht waren. Allerdings war diese Überwachung auch eine sehr oberflächliche. Einerseits kam es überhaupt nicht zu irgendwelchen Handlungen seitens der österreichischen Exekutive. Theoretisch hätten sie das auch verbieten müssen, weil ja profaschistische Parolen geschwungen wurden, profaschistische Inhalte transportiert wurden. Es gibt viele Akten im österreichischen Staatsarchiv, die quasi belegen, dass Menschen von der Polizei anwesend waren, vom Verfassungsschutz und die Reden mitgeschrieben hatten, wo beispielsweise auf Treffen in den 50ern und 60er Jahren auch Briefe von Ante Pavelic, dem Ustascher Führer aus dem argentinischen Exil, verlesen wurden beispielsweise, die aber nicht einschritten.
Du hast eben schon angedeutet, dass die katholische Kirche im NDH schon eine wichtige Rolle gespielt hat. Kannst du das noch ein bisschen ausführen und auch darstellen, welche Rolle da die Kirche im Gedenken an Bleiburg eben in diesem rechten Kontext einnimmt?
Die katholische Kirche war, wie bereits gesagt, wesentlich für die Ustascher, sowohl in ihrer ideologischen Verortung als Distinktionsmerkmal, vor allem zu den Serben. Sie war organisatorisch wichtig, die Priester unterstützten die Ustascher Theoretiker bei den verschiedenen Reden. Viele der Usterscher Funktionäre kamen auch aus katholischen Netzwerken heraus. Viele waren beispielsweise in verschiedenen Franziskaner-Internaten in die Schule gegangen, wurden dort ausgebildet und ideologisch geschult. Vielleicht bevor wir über die katholische Kirche nochmal reden und die Bedeutung der katholischen Kirche für den Aufbau dieser Netzwerke, würde ich vielleicht kurz die Geschichte des Treffens eigentlich. Ein Grund, warum das Treffen in Österreich stattfand, war nicht nur die politische Repression in Jugoslawien, sondern auch der historisch gewachsene Ort. Viele Menschen, viele Usterscher und Usterscher Soldaten, denen die Flucht gelang 1945, saßen im Endeffekt in Kriegsgefangenenlagern und Internierungslagern in Österreich. In Kärnten, Lager C in der Nähe von Klagenfurt, Zellowitz, entwickelte sich dann die Anfänge des Bleiburger Gedenkens. Die ersten Vernetzungen, die dann später zum großen Vernetzung rund um den Mythos Bleiburg führten. Das steht in den Quellen, also vor allem in eigenen Geschichtsschreibungen dieser Netzwerke, steht dann oft drinnen, dass es auch einfach um Fußball ging am Anfang, Kultur, dass sie Sportvereine gründeten. So lernte man sich kennen oder kannte sich bereits und als Fußballverein organisierte man dann eine Gedenkfeier. Die erste solche Gedenkfeier fand dann 1952 statt, damals nur mit 7 Personen. In Folge dann kam es ein Jahr drauf zur Vereinsgründung und 1955 fand das erste größere offizielle Treffen statt. Ab dann fand es jedes Jahr statt, zeitweise sogar 2-mal im Jahr. Normalerweise fand es statt Sonntag, der am nächsten zu den Ereignissen im Mai war, also das heißt immer so Mitte Mai, und das zweite Treffen zu Allerheiligen im November. Das müssen wir uns vorstellen, dass von den Anfängen mit 7 Teilnehmenden bis zu den großen Veranstaltungen dann, die größte war 2015 mit etwa 30.000 Teilnehmenden, befinden wir uns hier zu diesem Zeitpunkt in den 50ern und 60ern und 70ern auch bei so einigen wenigen hundert. Das sind vor allem tatsächlich kroatisch-faschistische Diaspora in Österreich, aber auch Menschen aus Deutschland, Schweden, USA und Australien reisen an. Ein großer Meilenstein, der auch schon auf die fruchtbare internationale Zusammenarbeit hinweist, ist der Grundstückskauf 1965. Das Grundstück in Unterleubach, im Ortsteil Unterleubach von Bleiburg-Plieberg, wird gekauft von einem Funktionär, einem ehemaligen Usterscher, der diesem Netzwerk zuzuordnen ist. Die Finanzen davon sind nicht ganz klar, woher die kommen. Es gibt nur Briefverkehr, der darauf hindeutet, dass sowohl in Australien als auch in den USA viel Geld gesammelt wird. Wesentlicher juristischer Träger dieser Netzwerke ist der Počasni Blajburski Vod, also der Bleiburger Ehrenzug. Dieser gründet sich eben 1953, zumindest noch nicht eingetragen, aber dem Namen nach gründet er sich. Ehrenzug, das Wort Zug deutet auch schon auf die militärische Vergangenheit hin und auch die sicher bewusste Konnotation als militärischer Begriff. Die Funktionäre, die Männer, die diesen Verein gegründet haben, hatten alle usterische Vergangenheit, die meisten in der Armee, und teilen sich die Funktionen innerhalb dieses Vereins auch anhand mit militärischen Begriffen auf. Dann gibt es einen Informationsoffizier beispielsweise. Dieser Počasni Blajburski Vod, oder kurz PBV, ist bis heute der juristische Träger und wichtigste Organisator der Veranstaltung. Wichtig für den PBV und seine Netzwerke ist auch wieder mal die katholische Kirche. Das zeigt sich zum Beispiel in der häufigen Erwähnung und Anwesenheit von Wilim Zetzelja. Wilim Zetzelja war Beichtvater des Usterscher Führers Ante Pavelic. Und später dann lebte Wilim Zetzelja in Salzburg, wo er offiziell das kroatische Rote Kreuz leitete. Er war wesentlich involviert in die sogenannte Rattenlinie, über die Nazi-Verbrecher über den Vatikan in alle Welt verschickt wurden. In der Literatur erscheint Tetzel häufig. Er hält Messen, er predigt, über ihn läuft viel Kommunikation in alle Welt, unter anderem auch nach Spanien. In Spanien sitzt auch immer noch der ustische Führer Ante Pavelic. Der PPV ist eigentlich nur die Spitze eines Eisberges von der kroatischen faschistischen Diaspora. 1956 gründete eben dieser Ante Pavelic argentinischen Exil die Organisation Hrvatski oslobodilački pokret, also die HOP, auf Deutsch die kroatische Befreiungsfront. Diese HOP war gedacht als Dachorganisation der vielen verschiedenen ustaschen Organisationen weltweit. Auch der PPV in Österreich ordnete sich der HOP unter. Gleichzeitig war ja auch die Rechte sehr zerstritten und so war zum Beispiel die HRB, eine noch radikalere Abspaltung der HOP. Deren radikalste Aktion war sicher die sogenannte Bugojanska Akcija oder auch Operation Phoenix genannt. Im Rahmen dieser Operation wurden mehrere Guerillakämpfer bewaffnet von Kärnten aus nach Jugoslawien eingeschleust. Dort führten sie dann für etwa 2 Monate einen Guerillakampf gegen die jugoslawischen Behörden. Laut Quellen des PBV, aus ihrem Umfeld herausgegebenen Buches, war auch Vidim Cecilia anwesend bei der Verabschiedung dieser Kämpfer nach Jugoslawien. Nach Vidim Cecilia ist auch bis heute noch ein kroatisch-katholischer Kulturverein in Salzburg benannt. Eine Büste von ihm steht auch auf dem Leubacher Feld, wo jedes Jahr die Gedenkveranstaltung stattfindet.
Welche Auswirkungen hatte das Ende des Staates Jugoslawien und die Neugründung eines unabhängigen Kroatiens, dieses Mal eines demokratischen, im Laufe der 1990er Jahre?
Um die Frage zu beantworten, muss ich, glaube ich, noch ein bisschen früher anfangen und ein bisschen mehr auch nochmal den jugoslawischen Kontext beschreiben und wie sich das Treffen auch entwickelt. Ab den 60er Jahren beginnt quasi eine bisschen liberalere Phase in Jugoslawien. Es sind auch mehr kontroverse Debatten möglich. Das zeigt sich auch daran, dass auch wieder mehr nationalistische Töne angestimmt werden. Unter anderem vom Serbischen Institut für Geschichtswissenschaft, die versuchten, den Kroaten eine vermeintliche, ihnen immanente Genozidalität zu erstellen, beispielsweise um die Verbrechen von Jasenovac und der Ustascha zu erklären. Auch Franjo Tudjman stieß in dieses Horn. Franjo Tudjman ist der spätere Staatsgründer Kroatiens, war gefeierter Partisanengeneral im Zweiten Weltkrieg und später dann Historiker und Vorsitzender des Instituts für Arbeitergeschichte in Kroatien. Ab den 1960ern, einer Zeit, in der es in Jugoslawien auch Liberalisierungsbestrebungen gibt und auch kontroversiellere Debatten möglich waren, inszeniert sich Tudjman oder entwickelt er sich zu einem nationalistischen Vordenker. Vor allem im Kontext des kroatischen Frühlings Ende der 60er Jahre ist er Teil des nationalistischen Flügels des kroatischen Frühlings. Vor allem in den 80ern dann, nach dem Tod Titos und der immer weiteren Nationalisierung und Radikalisierung der unterschiedlichen ethnischen Interessensvertretungen in Jugoslawien, wird Tudjman immer extremer in seinen Erzählungen. Er ist auch gut vernetzt mit den internationalen ustascher Netzwerken. Tudjman propagiert die sogenannte Pomirba. Pomirba bedeutet quasi Versöhnung. Er fordert eine sogenannte nationale Versöhnung aller Kroaten. Er bezieht sich zwar nicht direkt positiv auf die Ustascha, aber er erklärt ihre Versuche als eigentlich positiven Impuls. Sie hätten doch nur versucht, ein souveränes Kroatien zu errichten, frei von Fremdherrschaft. Der NDH war nicht nur ein Kollaborationsgebilde, ein faschistisches Verbrechen, sondern er war eben auch Ausdruck der historischen Bestrebungen des kroatischen Volkes nach einem unabhängigen Staat. So, Zitat aus einer Rede Tutschmanns. Tutschmann gründet 1989 die HDZ, die Kroatische Demokratische Union, und wird 1991 der erste Staatspräsident Kroatiens. 1993 schreibt er das Buch Irrwege der Geschichtswirklichkeit. In diesem Buch rechnet er ab mit jugoslawischer Vergangenheitspolitik und legt in der ganzen Breite dar seine These der Pomirba. In dieser Zeit gibt es auch viel Herumrechnerei, Herumgedoktere an den Opferzahlen der verschiedenen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg. Er setzt Bleiburg und Jasenovac immer in einen Vergleich, immer in Relation zueinander. Das ist als Ablehnung von Schuld zu bewerten. Denn wenn man dieser Logik folgen würde, dann würde es ja bedeuten, wir hätten ja alle Verluste erlitten, es war halt eben eine schreckliche Zeit, jetzt müssen wir in die Zukunft schauen und jetzt haben wir ein unabhängiges Kroatien und lassen uns nicht mehr von solchen politischen Konflikten täuschen. Er schlug eine physische Vermengung der Gebeine der Opfer von Bleiburg und Jasenovac vor. Er löste alle politischen Fragen ethnisch. Für ihn waren alle diese Konflikte eigentlich ethnischer Natur. Sein Vorschlag stieß zum Glück schon damals auf große Kritik und wurde nicht umgesetzt. Franjo Tudjman zeigt also auch schon, wie sich die Gedenkveranstaltung in Bleiburg entwickelte. Sie entwickelte sich zu einem Kulminationspunkt verschiedener geschichtsrevisionistische Erzählungen, die eigentlich aus der Ustaschen Diaspora stammten, aber jetzt mit Franjo Tudjman, dem ersten kroatischen Präsidenten, auch Eingang in die höchsten Stellen des neuen Staates gefunden hat. Diese Kontinuität von Positionen der faschistischen Diaspora bis ins Heute und ins moderne Kroatien zeigt sich auch an Reden, die auf der Gedenkfeier gehalten wurden. Beispielsweise 2014 hat Željko Reiner, der damalige Parlamentspräsident Kroatiens, eine Rede gehalten, in der er Folgendes spricht, das ich jetzt zitieren werde. Wir haben uns hier versammelt aus Liebe. Wir haben uns hier versammelt aus Liebe denen gegenüber, welche hier unschuldig getötet wurden. Getötet nur, weil sie anders dachten als ihre Mörder. Getötet nur, weil sie Kroatien liebten. Wir haben uns hier versammelt wegen denen, welche starben mit dem Namen Kroatiens auf ihren Lippen und mit Kroatien im Herzen. Wir haben uns hier versammelt aus Liebe zu Kroatien. Hier geschieht eine mehrfach historische Dekontextualisierung. Die Ereignisse werden völlig von ihrem Kontext entrissen. Sie seien nur getötet worden, weil sie Patrioten waren, weil sie Andersdenkende waren. Das stimmt überhaupt nicht ein mit der Tatsache der letzten Kriegstage, wo es noch zu Zugsgefechten kamen und die Mehrheit der getöteten Soldaten waren und bewaffnet waren. Ganz abgesehen davon, dass, wie wir bereits gehört haben, am Leubacher Feld ja überhaupt keine Erschießungen oder Tötungen stattgefunden hatten. Außerdem ist es auch ein Hinweis auf die Bedeutung des Gedenkens. Das Gedenken wird als patriotischen Akt inszeniert. Was ja auch impliziert, dass die nicht hier stehen würden, nicht patriotisch sein. In eine ähnliche Kerbe schlägt auch Željko Raguš 2017, 3 Jahre später. Er war der Stellvertreter Kroatiens im bosnischen Parlament, also beide Male sehr hochrangige Politiker. Die Opfer Bleiburgs und des Kreuzweges waren nicht umsonst. Sie waren die Erleuchtung für alle kroatischen Bemühungen, dass es zu Freiheit und dem kroatischen Staat kommt. Sie waren der Ansporn während der unerträglichen Zeit des Kommunismus in Jugoslawien und im Vaterländischen Krieg. Aber auch heute im politischen Leben Bosniens, dass wir Vertrauen haben in uns und in den kroatischen Staat. Er spricht von den Getöteten, die unter Bleiburg und dem Kreuzwegen zusammengefasst werden, als Opfer für einen freien kroatischen Staat. Er zeichnet eine klare Linie von 1945 über die unerträgliche Zeit des Kommunismus, wie er es formuliert, über den sogenannten Vaterländischen Krieg, also die Kriege der 90er Jahre, bis ins Heute. Dies hat auch Franjo Tudjman gemacht, nicht nur in den bereits zitierten Äußerungen oder in der Skizzierung seiner Inhalte, sondern auch viel offensichtlicher. Zum Beispiel hat Franjo Tudjman auch die Währung wieder eingeführt. Die kroatische Kuna, die kürzlich vor einigen Jahren durch den Euro ersetzt wurde, war die bis zuletzt die Währung des NDH-Staates. Die hier zitierten Äußerungen von Ragusch und Rainer, die übrigens zitiert sind nach einem Forschungsprojekt der Universität Rijeka, sind auch bemerkenswert, weil sie die Kontinuität bestimmter Topoi zeigen. So gibt es beispielsweise aus den 1960er Jahren eine Broschüre aus der Ustascher Diaspora, die von Adolf Andrić herausgegeben wurde. In der Broschüre, die auf Deutsch heißt, die Broschüre heißt Die Recher Bleiburgs, Handbuch für die Führung der kroatischen Guerilla. Und in dieser Broschüre findet sich eine Widmung, die viele ähnliche Aspekte wie die beiden Zitate hat. Die Broschüre ist den gefallenen kroatischen Kämpfern gewidmet, welche durch die Zeit ihres Lebens am Altar der Heimat gegeben haben. Natürlich den Opfern Bleiburgs, welche die serbo-jugoslawischen Besatzer kaltblütig umbrachten. Dieses Handbuch ist jenen Kroaten gewidmet, welche von sich aus moderne kroatische Revolutionäre schaffen wollen. Moderne kroatische Revolutionäre sind die einzig möglichen Rächer Bleiburgs. Wieder sehen wir die Geschichtslosigkeit. Serbo-Jugoslawen, wie es hier heißt, ist eine Ethnisierung des Konfliktes und eine Betonung der ethnisch-nationalen Komponente für den Bleiburg-Komplex. Dabei wird beispielsweise auch vergessen, dass die Flüchtenden 1945 die Reste der Ustascher Armeen ja nicht nur kroatisch waren, sondern ja auch beispielsweise slowenische und serbische Verbände umfassten. Wieder wird auch Bleiburg in einen überzeitlichen Kontext gestellt. Die Opfer, die Märtyrer, das ist auch ein Zeichen für den Diskurs, in dem dieser Mythos Bleiburg verhandelt wird. Es ist auch ein stark katholisch und christlicher Diskurs. Die Begriffe Altar der Heimat, es gibt auch ein Zitat, wo vom nationalen Golgotha gesprochen wird. Oder eben auch der allgegenwärtige Begriff Kreuzweg deutet darauf hin. Die Opfer von Bleiburg und den Zwangsmärschen werden häufig auch als Märtyrer bezeichnet. Die Märtyrer für ein besseres Leben, für ein freies Kroatien, wie wir es bereits gehört haben. Kreuzweg rückt diese Ereignisse auch in Beziehung zur Passion Christi, zum Leiden von Jesus in der christlichen Theologie. Der Leib Christi wird also in Beziehung gebracht zum Leid der Kroaten, die hier quasi homogenisiert werden, die zu einem Leib werden, zum Volkskörper werden. Und so ist es auch nur logisch, dass die Teilnehmenden an den Gedenkfeiern auch durchwegs als Hodočasnici, als Pilger bezeichnet werden. Eine weitere Kontinuität der Narrative lässt sich anhand des zentralen Gedenksteins auf dem Leubacher Feld verhandeln. Der erste Gedenkstein, der diesem Komplex zuzuordnen ist, wird 1957 errichtet für jenen Ustascher General Tomislav Rolf, der im Namen der Flüchtenden mit den britischen Behörden verhandelt hatte. Seit 1987 erinnert am Leubacher Feld, Libuško Polje, ein Gedenkstein an die gefallene kroatische Armee in unterschiedlichen Versionen. Im Laufe der Jahre war dieser Gedenkstein oft Gegenstand von Kontroverse und juristischer Auseinandersetzung. Der aktuelle Stein trägt die Aufschrift, die deutsche Version, Ehre und Ruhm der gefallenen kroatischen Armee, Mai 1945. Das ist der kroatische Text. Der deutsche Text lautet Zum Gedenken an die gefallenen Kroaten, Mai 1945. Da sehen wir schon große Widersprüche, da ist eine große Diskrepanz zwischen den beiden Versionen. In der kroatischen Version wird der kroatischen Armee gedacht, der gefallenen kroatischen Armee, während auf Deutsch nur die gefallenen Kroaten sind. Erstens wird die Armee wieder zur kroatischen homogenisiert, die unterschiedlichen Hintergründe, die wird vergessen. Genauso wie ja übrigens auch, dass die Partisaninnen ja auch als kroatische Armee in der gleichen Logik bezeichnet werden könnten, weil ja viele Kroatinnen ja auch Teil der Partisaninnen waren. Und es wird natürlich der Armee eines faschistischen Staates gedacht. Und zweitens heißt es auch nicht zum Gedenken, wie auf Deutsch, sondern Ehre und Ruhm. Also eine klare militärische Konnotation, die eigentlich wenig Raum für Spekulation übrig lässt, worum es denn eigentlich geht. Neben der Inschrift wurden schon 1987 verschiedene Symbole angebracht. Ein christliches Kreuz aus Metall wurde eingelassen. Rechts neben der Inschrift wurde auch ein Halbmond mit Stern angebracht. Der ist eigentlich nur verständlich, wenn er begriffen wird als Verweis auf die 13. Waffen-SS-Division Hanscher. Diese Waffen-SS-Division beinhaltete vor allem bosnische Muslime, die für die SS kämpften. Ansonsten macht es eigentlich wenig Sinn, warum ein muslimisches Symbol angebracht werden sollte, weil es keinen anderen Bezug gibt. Außerdem wurde neben der Inschrift auch das kroatische Wappen, also das Wappen des NDH-Staates, genauer gesagt, eingraviert, angebracht. Warum das Wappen des NDH-Staates? Weil es eben mit Weiß beginnt, wie wir bereits gehört haben. Dieser Stein und vor allem dieses Wappen war eben, wie schon gesagt, mehrfach Anlass für Kontroverse. Die aktuellste Version des Steines, also wenn man heute auf das Gelände fahren würde, hat dieses Wappen nicht mehr. Es musste nämlich entfernt werden. Und erst vor ein paar Wochen wurde auch die Revision des PBV, die gegen diese Entscheidung Widerspruch einlegten, abgewiesen. Es musste entfernt werden, weil dieses mit Weiß beginnende rot-weiße Schachbrettmuster das Ärmelabzeichen eben dieser 13. Division Hanscher war. Und nach dem in Österreich geltenden Abzeichengesetz, nachdem alle Abzeichen von Nazi-Organisationen und mit ihnen verbundenen Organisationen verboten sind, darf dieses nicht gezeigt werden. Theoretisch muss also mit Weiß beginnendes Schachbrettmuster, die übrigens auch Schachownitzer genannt wird, in Österreich juristisch verfolgt werden. Was natürlich vor allem für kroatische Rechte in der Theorie ein großes Problem darstellt. In der Praxis nicht, weil das müssten die österreichischen Exekutivorgane ja auch wissen. Das ist auch interessant, dass diese Entscheidung getroffen wurde, dass dieses Abzeichen abgenommen werden muss, weil es auch den viele, viele Jahre lang geltenden Empfehlungen oder Entscheidungen der Kärntner Behörden widerspricht. Bereits 2016 hat das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes eine Sachverhaltsdarstellung vorgelegt, dass eben dieses Symbol nach dem Abzeichengesetz verboten ist. Die Kärntner Behörden, die damals zuständig waren, lehnten das ab. Mit der Begründung, dass das Schachbrettmuster ja auch bereits schon vor 38 bzw. eigentlich 41 verwendet wurde. Was stimmt? Es gibt auch bereits mittelalterliche Darstellungen von diesem Wappen, was aber gleichzeitig auch absurd ist, weil das stimmt ja für das Hakenkreuz ja theoretisch auch. Das hat unter anderem und vor allem der Arbeitskreis Bleiburg-Plieberg wesentlich herausgearbeitet. Dieser Arbeitskreis hat sich vor, ich glaube, etwa 10 Jahren gegründet und sich intensiv mit dem Treffen der Rezeption und der Geschichte auseinandergesetzt, das mit wissenschaftlichem Anspruch aufgearbeitet und hat eine starke antifaschistische und wissenschaftlich fundierte Stimme in den Diskurs eingebracht und einen großen Teil dazu beigetragen, dass das Treffen in der früheren Form heute nicht mehr stattfinden kann. Viele dieser Erkenntnisse vom Arbeitskreis vom AK Bleiburg-Plieberg, die man übrigens auch im Internet findet auf no-ustascha.at, viele dieser Erkenntnisse fanden auch Eingang in den 2021 vorgestellten Expertinnenbericht, der vom österreichischen Innenministerium in Auftrag gegeben wurde. Dieser Expertinnenbericht empfiehlt das Verbot der Veranstaltung in der alten Form und weist nach, dass diese Veranstaltung keineswegs eine christliche Gedenkfeier ist, sondern vielmehr eine politische Veranstaltung. Christliche Gedenkfeier, habe ich jetzt gesagt, das ist auch schon ein Zeichen dafür, dass jahrelang sehr, sehr lange wurde dieses Treffen auch rechtlich als solches behandelt. Bis 2018 galt es als christliche Veranstaltung. Es gab eine Prozession und keine Demonstration. Und dadurch fiel es auch nicht unter das österreichische Veranstaltungsgesetz. Das änderte sich erst 2018 mit Entzug der Unterstützung durch die Diözese Seckau-Gurk, glaube ich. Die Veranstaltung wuchs in den 90ern massiv an, nachdem sie Jahre und Jahrzehnte davor mit ungefähr einigen hundert Teilnehmenden quantitativ stagniert hat. Ab den 90ern und der offiziellen Unterstützung durch den kroatischen Staat, sowohl finanziell als auch eine symbolische Schirmherrschaft, wächst auch die Zahl der Teilnehmenden an. Und der quantitative Höhepunkt wird dann eben 2015 mit etwa 30.000 Teilnehmenden erreicht. Das muss man sich so vorstellen, dass wirklich jedes Jahr Reisebusse aus ganz Kroatien angekarrt wurden, die bezahlt wurden vom kroatischen Staat, teilweise vom kroatischen Parlament, vom kroatischen Präsidium und von der Kirche, von den verschiedenen Gemeinden, die dann quasi für ihre Gemeinde einen Reisebus organisierten, der dann nach Österreich fährt im Mai. Da wurden quasi die Menschen angekarrt. Viele dieser Menschen nahmen dann teil an den verschiedenen Messen, die stattgefunden haben, an der offiziell so heißenden Prozession auf das Loibacher Feld, wo dann die große Gedenkveranstaltung stattfand, vor den kleineren in einer naheliegenden Kirche und auf dem Friedhof in der Nähe. Bei dieser Gedenkveranstaltung auf dem Loibacher Feld, Libuško Polje, waren dann auch stets oder hochrangige kroatische Politiker, Politikerinnen anwesend. Allerdings auch nie die höchste Riege von Präsident, Präsidentin oder Premierministerin, sondern eben beispielsweise, wie wir schon gehört haben, der Parlamentspräsident war anwesend. Die haben dann eben ihre Reden gehalten, aus denen wir auch schon Ausschnitte gehört haben. Anwesend waren aber auch rechtsextreme Gruppierungen und sogar Neonazi-Gruppierungen. Also es ist nachgewiesen, dass zum Beispiel Blood and Honor-Netzwerke anwesend waren, österreichische Identitäre, ganz zu schweigen von den vielen kroatischen Veteranenverbindungen und rechtsextremen Gruppierungen und Parteien, zum Beispiel die HSP, die sich sogar selber als Ustascha Nachfolgepartei versteht. Dieses Aufdecken, diese Beziehungen und die Anwesenheit dieser Rechtsextremen und Neonazis ist dann auch ein wesentlicher Punkt, warum es dann zum Verbot in alter Form kam. Und auch dieses Aufdecken, diese Dokumentation ist auch wesentlich auf antifaschistische Netzwerke, wie eben zum Beispiel den AK Bleiburg-Plieberg zurückzuführen.
Jetzt hast du eben, als du über die Veranstaltungen in den letzten Jahren gesprochen hast, immer das Wort war verwendet. Du hast in der Vergangenheit gesprochen und das hat den Grund, diese Treffen zum Mythos Bleiburg in Österreich wurden 2022 verboten, finden seitdem nicht mehr statt. Warum wurden sie dann nach so vielen Jahren und nach so viel Kritik dann endgültig dann doch verboten?
Weil es eine neue Regierung gab, die sich des Themas stärker angenommen hatte und weil die Begründungen, die Beweise, die jahrelang gesammelt wurden, nun eben auch in offizieller Form vorlagen durch den Expertinnenbericht des Innenministeriums. Den Bericht kann man sicher auch kritisieren, zum Beispiel die Teilnahme, die Einbeziehung der katholischen Kirche. Andere zivilgesellschaftliche Organisationen wurden beispielsweise nicht einbezogen. Aber trotzdem hat der Bericht im Endeffekt das Verbot nahegelegt oder empfohlen, zumindest in der bis dahin stattfindenden Form. Explizit wurden auch Vorschläge gemacht, wie ein Gedenken stattfinden könnte. Wesentlich dabei ist halt vor allem, den politischen Charakter zu verändern und politischen Charakter abzulegen. Denn ein Gedenken an Getötete ist ja grundsätzlich nichts Verwerfliches. Problematisch sind dann eben die politischen Bezeugungen, die halt stets stattgefunden haben. Das heißt, auch 22 oder auch 23 und dieses Jahr fand die Feier statt, allerdings in deutlich verkleinerter Form. Nur einige hundert Personen und die Feier die auf dem Feld, das dem PPV ja gehört, immer stattgefunden hat, die vor allem eben diese politische Veranstaltung war, die hat nicht stattgefunden, sondern es war in erster Linie eine katholische Messe. Was auch stattfand, sind kleinere Kranzniederlegungen, zum Beispiel vom kroatischen Botschafter oder anderen kroatischen Politikern. Auch die HSP war wieder anwesend und auch 2024 war wieder ein katholischer Priester anwesend. Das war irgendwie ein US-kroatischer Priester, der auch die Kriegsverbrechen der 90er leugnet und die Verbrechen in der Senowitz relativiert bereits in der Vergangenheit. Das heißt, das Treffen in der alten Form wurde verboten. Die Zukunft ist aber auch nach wie vor unklar. Es ist unklar, ob erstens das Verbot bleiben wird in Zukunft in Österreich, ob sich vielleicht neue Workarounds finden lassen für die Organisatoren. Es ist auch möglich, dass sich das Treffen räumlich verlagern wird. Beispielsweise im kroatischen Marzell, unweit der slowenischen Grenze, in der Nähe von Zagreb, gab es auch immer schon kleinere Veranstaltungen, dort auch unter Teilnahme des kroatischen Premiers. Letztes Jahr zum Beispiel Andrej Plenković war dort. In Sarajevo und Bosnien gab es Versuche, ähnliche Treffen zu veranstalten. In Sarajevo hat es an zivilgesellschaftlichem Widerstand, ist es am zivilgesellschaftlichen Widerstand gescheitert. Das heißt, die Zukunft des Treffens in Bleiburg ist unklar. Aber es wird sicher der Mythos Bleiburg auf jeden Fall noch Relevanz behalten. Was nämlich auch häufig vergessen wird und was ich auch versucht habe darzustellen, ist, dass das Problem ja nicht die dort anwesenden Neonazis sind oder die sind nicht das einzige Problem. Die sind ja nur die Spitze des Eisberges. Das Problem ist ja, dass die Gedenkveranstaltung als rechtsextreme, geschichtsrevisionistische Veranstaltung entstanden ist und das in ihrem Kern auch ist. Ihre Struktur ist profaschistisch und das setzt sich fort bis heute. Und die anwesenden Neonazis mit den Fahnen sind ja auch nur die Spitze des Eisberges. Die Organisatoren stehen im gleichen Zusammenhang wie in den 50er Jahren. Und wenige sind tatsächlich auch noch die gleichen, auch wenn das immer weniger werden. Was es bräuchte, ist zum Beispiel auch eine kritische Aufarbeitung durch die katholische Kirche, die sich ihrer Verantwortung bewusst sein muss, dass dieses Treffen so lange stattfinden konnte. Erst 2018, 2019 wurde beispielsweise eben dieses Recht, dieses Veranstaltung als kirchliche Veranstaltung abzuhalten, der Bleiburger Veranstaltung aberkannt durch die österreichische katholische Kirche.
Kannst du zum Abschluss noch schildern, welche Bedeutung hat Bleiburg in der heutigen kroatischen Gesellschaft, in der Erinnerungskultur und auch auf offizieller Ebene, was die Beteiligung von Regierung und Regierungsmitgliedern angeht?
Bleiburg hat nach wie vor eine sehr große Bedeutung für die kroatische Gesellschaft. Jahrelang wurde das Treffen auch live im Fernsehen übertragen, im kroatischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich muss gestehen, dass ich es gar nicht weiß, wie das jetzt zum Beispiel dieses Jahr war, aber vor 3-4 Jahren war das auf jeden Fall noch der Fall. Das heißt, es gibt auch in jeder kroatischen Stadt, in jedem kroatischen Dorf eine Straße oder einen Platz, die nach den Opfern Bleiburgs benannt ist. Der Begriff Bleiburg ist eigentlich allen Menschen in Kroatien, die in Kroatien aufgewachsen sind, der Begriff. Das ist ein Symbol, das steht für kommunistische Verbrechen, das ganz stark markiert ist als Symbol eines vermeintlichen kroatischen Leidens und einer vermeintlichen kroatischen Unterdrückung neben vielen anderen inhaltlichen Aufladungen. Das heißt, die Bedeutung ist auch nach wie vor sehr groß. Aber auch in Kroatien gibt es natürlich Gegenerzählungen. Gibt es Erzählungen, die sich auf andere, die das kritisieren, die auch die jahrelange Unterstützung der Bleiburger Veranstaltung durch den kroatischen Staat kritisieren und die sich vor allem rund um andere gedenkkulturelle Ereignisse formieren. Beispielsweise im Gedenken an das Verbrechen des Konzentrationslagers Jasenovac. Es ist auch eine spannende Situation und ich muss wieder sagen, dass ich es eigentlich ganz aktuell gar nicht weiß, wie sich zum Beispiel der amtierende kroatische Präsident Zoran Milanovic mittlerweile dazu äußert. Zoran Milanovic war nämlich auch kroatischer Premierminister Und in seiner Amtszeit wurde die offizielle Unterstützung der Bleiburger Gedenkveranstaltung durch den kroatischen Staat ausgesetzt. Eingesprungen ist dann die HDZ-Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarović, aber dennoch wurde in dieser Zeit die Unterstützung ausgesetzt. Auch sonst war Anfang der 2000er Jahre eigentlich Europa, also sehr europäisch orientierte kroatische Politiker am Zug, so Ivo Sanader zum Beispiel, die eine andere Geschichtserzählung forciert haben und unterstützt haben und quasi eine Abkehr von der Zeit der 90er, die von Tudjman geprägt waren und sehr nationalistisch und auch sehr autoritär waren. Tudjman war ja nicht nur Geschichtsrevisionist, sondern auch ein autoritär herrschender Präsident. Milanovic hat sich ja leider auch sehr stark rechtsorientiert und auch sehr unklar und diffus verhalten und geäußert. Deswegen weiß ich es gar nicht. Aber er war auch Politiker, der zum Beispiel auch aufgestanden ist und gegangen ist bei Gedenkveranstaltungen, wenn er faschistische Symbole gesehen hat. Das heißt, auch in Kroatien ist dieses Gedenken sehr stark umstritten. Auch wenn Bleiburg als Begriff, als Symbol nach wie vor eine sehr große Bedeutung hat.